Liebe Trader da draußen, denkt ihr auch, dass Auswahl keine Grenzen haben sollte? Mit Bitvavo wartet kein Limit auf dich. Über 400 Coins, starke Features und ein klarer Einstieg. Und das Beste, bei 20 Euro Einzahlung bekommst du 20 Euro Bonus geschenkt. Direkt loslegen und ganz ohne Hürde. Jetzt App laden, Bonus sichern und dein Krypto verdient mehr. Bitvavo. Link in der Beschreibung.
Die SEC liefert, worauf wir jahrelang gewartet haben. Viele der wichtigsten Altcoins sind offiziell keine Wertpapiere mehr. Eigentlich wäre das der Startschuss für den nächsten Mega-Run, doch der Markt will noch nicht so richtig. Und warum? Weil heute Abend Jerome Powell ans Mikrofon tritt und genau das kreiert für die nächsten 48 Stunden ein ziemlich extremes Spannungsfeld. Für Trader aber womöglich eine starke asymmetrische Chance. Und wir klären heute, wie ihr den drohenden Leverage Flush rund um das Fed-Meeting für euch nutzt, ab welchem Level der große Ausbruch wirklich startet und welche Alts von den SEC-Regelungen am meisten profitieren. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zum BTC Echo Markt Update. Ich bin Johannes, Redakteur, und an meiner Seite, wie immer, heute unser Marktexperte Stefan Lübeck. Grüß dich, Stefan. Hast du deine Limits für das FOMC-Meeting heute schon in Stellung gebracht?
Ja, erstmal hallo nochmal, Johannes. Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr einschaltet. Ich sitze tatsächlich lieber live am Rechner, da mit Limits zu arbeiten. Gerade wo man nicht weiß, welche Richtung zuerst, wie doll es eventuell spiked, ist mal etwas schwierig. Insbesondere ab 19.30 Uhr, du hast es schon gesagt, wenn Herr Powell dann live vor die Kamera tritt, da dürften dann die ein oder andere Kursbewegung womöglich drin sein.
Herr Stefan, wir kommen mal zu den Themen des heutigen Tages. Regulierung und Adrenalin sind zwei Worte, die man für gewöhnlich nicht im selben Satz nennt. Und doch sorgte der SEC-Chef Paul Atkins gestern für Ekstase unter Kryptoleuten. Wir haben ein 68-seitiges Dokument der SEC, das den Markt in vier Kategorien einteilt. Digitale Rohstoffe, Collectibles, Tools und Payment Stablecoins. Und der Hammer daran, Paul Atkins hat explizit klargestellt, dass Schwergewichte wie Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP und viele, viele weitere keine Wertpapiere sind. Das war ja etwas, was sein Vorgänger Gary Gensler versucht hatte, uns aufs Auge zu drücken. Welche Passagen des neuen Frameworks sind für dich am wichtigsten?
Ja, das, was du als Letzte schon gesagt hast, die meisten Kryptoassets sind keine Wertpapiere an sich. Nur digitale Wertpapiere, also traditionelle Wertpapiere in tokenisierter Form, zum Beispiel diese genannten X-Stocks von dir auf Kraken, fallen logischerweise unter das Wertpapierrecht weiterhin. Insofern Neuerungen, du hast gesagt, digitale Rohstoffe, Sammlerstücke, Tools, Stablecoins, das sind so im Grunde genommen da, wo es die großen Veränderungen gibt. Große Token, du hast auch schon ein paar genannt, insgesamt sollen es 17 sein, also die großen Bitcoin, Ethereum, Solana und dann noch 14 weitere. Du hast die Filme mal durchgeschaut, ich glaube sowas wie Chainlink und so ist zum Beispiel dabei. Staking, Mining und Airdrops liegen in der Regelfall außerhalb des Wertpapierrechts, ebenfalls wichtig, vor allen Dingen für Proof of Work und Proof of Stake. Das werden wir dann gleich genauer betrachten, wieso. Das ist eigentlich bisher so ein bisschen der, ja, fast schon Glasgebruch mit den früheren. Alles könnte ein Wertpapier sein, Regime unter Gary Gensler. Also haben wir ein Stück weit in Richtung weiter mehr regulatorische Klarheit. Entfernt wurde eigentlich gesagt im Wesentlichen der regulatorische Overhang. Das heißt, die SEC nimmt sich zurück und signalisiert den Übergang zu einem regelbasierten Rahmen und Koordination zwischen SEC und dann auf der anderen Seite CFTC, die klassischerweise die Commodities verwalten. Und wenn wir von Digital Commodities reden, dann gerade bei Bitcoin, Ethereum, Solana und den 14, dann wissen wir, okay, die CFTC kriegt da jetzt mehr Relevanz oder mehr Gewicht. Positioniert im Endeffekt dann den ganzen Crypto-Space näher an einer Mainstream-Asset-Klasse mit klar definierten Grenzen. Vielleicht noch wichtig, Bezug zum US Clarity Act, das wissen wir ja, die SEC positioniert dies explizit als Grundlage für Marktstrukturgesetzgebung. Also es teilt sich auf, die Aufteilung CFTC macht digitale Rohstoffe, SEC Kapitalaufnahme und Wertpapierebene. Also insofern, ja, sie klamüsern jetzt mal aus, früher vor einem Jahr oder auch unter beiden haben sich ja immer noch beide verantwortlich gefühlt und jetzt sehen wir so ein bisschen, jetzt kommt da einfach zunehmend Verantwortlichkeitsaufteilung.
Ja, Atkins, Mic Drop kommt ja inmitten der Strapazen rund um den Clarity Act, du hast ihn auch gerade angesprochen. Eine Verabschiedung des großen Kryptogesetzes vor August ist laut Experten unwahrscheinlich. Hier nochmal der Polymarket Chart, 62% aktuell, dass das Ding dieses Jahr beschlossen wird. Die August-Referenz ist bezogen auf einen Artikel, wo es, glaube ich, von TD Cowen-Analysten gesagt wurde. Jetzt die Frage, bekommen wir von der Wirkung her mit der neuen SEC-Richtlinie das Gleiche? Also reicht das möglicherweise dann schon für die großen institutionellen Flüsse in den Kryptomarkt, die wir uns ja vielleicht auch eher vom Clarity Act erhofft haben?
Ja, also es geht in eine ähnliche Richtung. Boah, jetzt ballern bei mir gerade Alarm und ich frage mich, was es ist. Oh, Bitcoin kriegt gerade einen drüber. Ich weiß nicht, wer es gerade live sieht, 72,8. Insofern, da wird nicht gewartet, bis Herr Paul redet, sondern da gibt es gerade einen Schlag ins Kontor. Das muss eine 5-Minuten-Kerze sein. Mal gerade live rein. Boah, 3 5-Minuten-Kerzen, einfach mal schnell runtergeballert. Das Ding über 1%, 72,800 in der Spitze. Not too bad. Aber ja, zurück zu deiner Frage. Es geht in eine ähnliche Richtung. Das Repräsentantenhaus hat den Clarity Act, wie wir wissen, im Juli verabschiedet. Und der Senat arbeitet aktuell weiterhin an entsprechender Marktstrukturgesetzgebung. Und die Ergebnisse des Senate Banking Committee beschreiben bislang eigentlich nur einen Rahmen für eine klare Regulierung digitaler Vermögenswerte. Und die Kommunikation von Repräsentantenhaus und Senat deutet auf eine stärker definierte Aufteilung, hatten wir angesprochen, also SEC und CFTC hin. Wie eingangs erwähnt, handelt es sich jedoch weiterhin, ich glaube, das ist wichtig, weiter um einen laufenden Gesetzgebungsprozess und auch jetzt die Neuerung der SEC oder quasi die Klarifizierung ist noch nicht ein bereits verabschiedetes Bundesrecht. Im Grunde genommen, ne, es ist so eine Art Weisung oder so das Mandat, was sie ausüben, müssen sie zeigen, da so sehen wir das. Und der Clarity Act wird hier dann zeitlich weniger dringend, aber nur der Clarity Act im Endeffekt, also die Gesetzgebung dann die finale, würde Teile davon schlussendlich gesetzlich verankern, anstatt sie als reiner Guidance so wie bisher zu belassen. Die könnte nämlich dann auch in einer zukünftigen Kommission auch sehr schnell wieder geändert werden. Also Beispiel, in ein paar Jahren kommen die Demokraten wieder an die Macht und dann im Endeffekt packen die einen neuen SEC-Vorsitz rein und die sagt, nee, zurück, Marsch. Das würde dann deutlich schwieriger werden, wenn wir dann im Endeffekt erstmal ein richtiges Gesetz hätten.
Jo, jetzt habe ich hier schon die ersten Coin-Wünsche zum Beispiel gesehen. Pendle und Sky, das sind ja DeFi-Projekte und da kommen wir eigentlich schon auf das nächste Thema. Die DeFi-Branche, die freut sich besonders über die Aussagen von Atkins, denn Staking, Wrapping und auch so Sachen wie Airdrops sind halt als nicht wertpapierbezogene Aktivitäten eingestuft worden. Und das sind ja im Prinzip die Kernsachen, die man so bei DeFi macht, Kreditvergabe, aber auch so Sachen wie LSTs, Bridging, Wrapping und so weiter. Also auch Airdrops gehört ja so zur Nutzergewinnung. Das Ganze ist legal. Wir schauen mal rein. Jetzt ist der Sektor erst vor kurzem wieder die 100 Milliarden Dollar Marke überschritten und passend quasi zu dieser Entwicklung. Können wir mit einer Outperformance von DeFi-Token in den kommenden Monaten rechnen, Stefan, aufgrund dieser Entwicklung von der SEC?
Ich glaube, es ist tatsächlich ziemlich projektbezogen. Also der Grad der Dezentralisierung, so wie ich das verstehe, dürfte dort entscheidend sein. Wenn die meisten Token keine Wertpapiere sind, sinkt erstmal das Risiko, dass zum Beispiel Governance-Token per se als Securities gelten. Das war vorher der Fall. Auch der Betrieb von dezentralen Exchanges, Lending-Protokollen etc. wird weniger angreifbar auf Token-Ebene. Das reduziert, hatten wir vorhin schon gesagt, den bisherigen Regulatory Overhang, der Innovation und Kapital, auch gerade sozusagen institutionelles Kapital, ausgebremst hat, weil die brauchen eine ganz klare Gesetzgebung, um dann im Endeffekt zu sagen, okay, da kommen wir irgendwo rein, das macht für uns Sinn. Und es ist eine klare Trennung zwischen Token und Investment Contract. Aber weiterhin bleibt der Kontext der Nutzung ein Stück weit entscheidend. Bedeutet, Sekundärmarkttransaktionen werden regulatorisch sauberer und DeFi-Protokolle können eher als neutrale Infrastruktur bewertet werden, wohingegen Stablecoins und RWAs weiterhin eine andere Baustelle haben. Stablecoins teilweise separat reguliert, wissen wir, Stablecoin Act. Und RWA und tokenisierte Securities die werden weiterhin klar im SEC-Bereich liegen. Also viele DeFi 2.0-Narrative bleiben regulatorisch weiterhin komplex. Optimalerweise gibt es jetzt mehr oder perspektivisch mehr institutionelles Interesse, da niedrigeres Rechtsrisiko, Legal Risk, bei einem Token Exposure, also im Grunde genommen, wenn Institutionelle sagen, ich will mir jetzt einen Hype-Token zum Beispiel kaufen oder einen Uniswap oder wie auch immer. Es wird sich halt zeigen, ob es eine echte Nutzung dann dahinter stehen wird oder es weiterhin nur ein Anstieg der Spekulation sein wird. Wir wissen, Krypto ist sehr spekulativ. Regulierung verschiebt sich also, kann man vielleicht sagen, von Token in Richtung Akteure und Interfaces. Das nimmt erstmal Druck vom Asset selbst und verlagert die Regulierung dann auf Use Cases, kann man sagen. Gewinner werden wirklich permissionless und non-custodial Protokolle sein. Also wie ich eingangs meinte, je mehr dezentral, je besser. Da diese im Endeffekt nur eine minimale Angriffsfläche auf der Betreiberseite haben dürften. Verlierer potenziell kann man sagen, und das finde ich eigentlich auch gut so, DeFi in Name-Only-Projekte, also im Grunde genommen eher dann doch zentral gesteuerte, aber DeFi-gelabelte Projekte. Und Gewinner kann man sagen, du hast es schon angesprochen, Staking und Mining grundsätzlich außerhalb des Security-Rechts nun. Und das dürfte dann wiederum extrem relevant sein für Projekte wie Lido zum Beispiel, Eigenlayer, EtherFi, weitere Restaking-Modelle sowie Yield-generierende DeFi-Produkte wie vielleicht Aave, Maker, Morpheus. Und auch Token von DEX tatsächlich, wie Uniswap zum Beispiel oder auch, was gibt es da noch, PancakeSwap zum Beispiel. Und auch partiell Perp-DEXs wie Hyperliquid und Lighter als Profiteure. Allerdings muss man hier ein bisschen einschränken, so wie ich das verstanden habe. Bei denen bleibt weiterhin dieses CFTC Derivatives-Regulierung relevant. Also die haben im Endeffekt noch keinen, ja, wie kann man sagen, Free Pass bekommen.
Ich glaube, das Wichtige vor allem aber auch dahingehend, dass die SEC und die CFTC zusammenarbeiten, nicht mehr gegeneinander. Das heißt, das wird da dann schon irgendwie alles unter dem einen Schirm abgedeckt. Ja, spannende Sache auf jeden Fall. Wir kommen aber zum heutigen Showdown des Fed-Meetings. Ob der guten Nachrichten bleibt, der Kryptomarkt ja verhalten und in Lauerstellung bis jedenfalls noch. Jetzt hast du ja gerade gesagt, Bitcoin takes a dump. Anleger warten natürlich erstmal auf Powells Aussagen bei der PM heute Abend, für gewöhnlich begleitet von reichlich Volatilität, wie wir jetzt schon im Vorfeld sehen. Und eigentlich nimmt das schon so ein bisschen vorweg, was ich hier mir zurechtgesponnen habe. Folgendes Trading-Setup scheint sich mir nämlich zu erschließen. CoinGlass postete heute Morgen noch diesen Chart. Der Bitcoin-Kurs bewegt sich seitwärts. Das Open Interest erreicht derweil neue Höhen, wer uns am Montag zugehört hat. Da haben wir auch ein bisschen gesagt, so, das ist eigentlich ein Setup dafür, dass hier Leverage reinkommt, keine wirkliche Spot-Nachfrage hinterher schiebt. Gefährliches Setup. Und CoinGlass hat auch geschrieben, das Positioning ist überfüllt, was heißt, Leverage baut sich auf, Volatilität steht an. Zeitgleich haben Short-Term-Holder 48.000 Bitcoin im Plus an Börsen geschickt. Das heißt, man hat hier den jüngsten Kursanstieg genutzt, um tatsächlich erstmal Gewinne mitzunehmen, sofern man dann in letzter Zeit gekauft hat, oder vielleicht einfach Verluste möglichst zu minimieren, weil man sich vielleicht auch gesagt hat, okay, mehr als 75.000, das war auch eine Marke, die Stefan am Montag genannt hatte, ist jetzt vielleicht erstmal nicht drin, hier ist zu viel Resistance. Ein Fazit wäre jetzt auch von meiner Seite gewesen, dass man eine Korrektur schon irgendwie spüren kommt. Jetzt scheint sie gekommen zu sein. Klassischer Leverage-Flush, wenn man so will, im Zuge des FOMC-Meetings, das ja immer von reichlich Volatilität begleitet wird. Aber, und das sehen wir jetzt vielleicht auch so ein bisschen, nicht unbedingt als Reaktion unbedingt, als auf Pauls Worte zu werten ist, unabhängig von dem, was er sagt, sondern eher als gesunder Reset einfach technischer Natur. Jetzt hat er auch hier Krypto-Werner im Chat geschrieben, das FOMC-Meeting, klar, wird Volatilität erwartet, aber die Erwartungen insgesamt überzogen. Das würde dem ja so ein bisschen gleichen, sage ich mal so, ne? Dass das einfach wieder so ein Makro-Event ist, viel Volatilität, aber eigentlich passiert gar nicht sowas wirklich. Eher so das technische Setup entscheidend, das, was ich gerade gesagt habe. Hältst du das Szenario für möglich, dass wir im Anschluss nach diesem Makro-Event im Laufe der Woche, zum Ende der Woche dann wieder steigen? Oder ist die Luft für dich jetzt mit diesem Dump und nach möglicherweise Pauls bearischen Worten erstmal raus, Stefan?
Also traditionell preist der Markt immer vorher eigentlich die Hoffnung ein. Das haben wir bis vor 10 Minuten gesehen oder vor 20 Minuten. Da standen wir roundabout bei diesen 74, sind irgendwo zwischen 74 und 75 gependelt in den letzten 24 Handelsstunden. Mit dem Spike einmal rüber bis knapp 76. Und ja, was macht der Markt traditionell? Der baut so eine Art Airbag ein. Das ist nicht nur am Kryptomarkt, das ist auch beim S&P 500 und Co. Damit sie, wenn sie dann merken, oh, passt uns so ja gar nicht, der ist ja ganz schön hawkisch, dann haben sie im Grunde genommen immer noch Zeit, wieder Luft abzulassen. Rein statistisch gesehen waren die letzten 6 Fed-Meetings eher ein Sell the News, das muss man wissen. Was sich ja auch ein Stück weit auch mit deinen Charts jetzt deckt. Also die Leute positionieren sich irgendwie schon so. Und ja, man muss auch, darf nicht vergessen, wenn man einfach mal so die Charts durchguckt, gucken, machen wir ja gleich auch, dass viele Coins einfach gerade mit diesem Move am Sonntagnacht speziell dann nochmal an wichtigen Resist-Marken angekommen sind. Also sprich, einige Coins waren an der Seitwärtstrend, den der letzten Wochen an der Oberkante angekommen. Andere bei Bitcoin oder Ethereum zum Beispiel hatten das voraus, diesen Ausbruch schon mal so vorsichtig vorausgenommen. Was natürlich dann auch schnell wieder, gerade wenn sich jetzt das bestätigt, dieser Pullback, dann auch wieder womöglich in einen Fehlausbruch münden könnte. Etwas Hoffnung, muss ich noch sagen, gibt der Optionsmarkt. Gucke ich zuletzt auch mehr drauf, weil der einfach mehr Gewicht zu bekommen scheint. Der aktuell zumindest mal kurzfristig die Chance eigentlich für weitere Kursanstiege offen lässt. Jedoch sind es aktuell, ich ein bisschen genauer reinguckt, die Positionierung eher Hedge-Positionen. Also sprich, man hedgt sich long, falls es denn doch nicht dann wieder tiefer geht. Ne? Vor einer Weile war, als der Iran-Krieg losgeht, waren alle so gehedged, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen auf der Unterseite sicher sein, dass wenn es wirklich durchbricht, dass wir dann mit unseren Spot-Positionen nicht doof dastehen. Das hat sich jetzt ein bisschen gedreht. Allerdings muss man wissen, dass dort das Groß der Positionen am 27. März ausläuft. Weshalb ich meine, die haben noch so ein bisschen kurzfristig vielleicht noch eine Chance. Insofern dürfte dann, jetzt mal unabhängig von heute, so ein bisschen zumindest mal in Richtung Monatsende und auch Quartalsende einen Pullback dann womöglich wahrscheinlicher werden. Wir dürfen auch nicht vergessen, ne, dieser Pullback, der jetzt eben gerade bei Bitcoin war und jetzt schon wieder leicht auf 73.000 erholt, könnte, ich habe jetzt den S&P gerade nicht angeguckt, es könnte aber sehr wohl sein, wir wissen, am Freitag ist Quadruple Witching, also im Grunde genommen auch die Stillhalter fangen jetzt im Hintergrund wie wild an, sich umzupositionieren, das haut da quasi alles gleichzeitig mit rein, also es sind im Grunde genommen sehr viele unterschiedliche Akteure, die sehr viele unterschiedliche Zielvorgaben haben und die jetzt irgendwie gerade so irgendwie mal umsetzen müssen gerade, damit sie dann nicht auf der falschen Seite erwischt werden. Insofern für heute Abend stelle ich mich in jedem Fall, du hast gesagt, erhöhte Volatilität ein. Das kann auch heißen, einmal hoch, einmal runter, einmal hoch und im Endeffekt, wie gewonnen, so zerronnen, stehen wir dann einer, der das nicht kurzfristig tradet, nur Spot Long ist, denkt, das ist doch gar nichts passiert, steht doch, ich bin bei 73.000 ins Bett gegangen, bin bei 73.000 aufgewacht. Dennoch war zwischenzeitlich halt Bewegung. Ne? Insofern, ich hatte einen Plan und es ist noch nicht ganz erreicht, ein bisschen was ist jetzt, meine Shorts, ich hatte das am Montag angesprochen, dass ich Shorts aufgebaut hatte, die bei einem Rücksetzer in Richtung 72.000 vermehrt erstmal wieder zu verkaufen und dann optimalerweise, wenn ich sehe, wir finden da irgendwo so einen Boden, wir gucken gleich dann mal genau auf den Chart, welche Marken ich da relevant fände, um dann womöglich meine Longs wieder zu vergrößern bzw. auszubauen. Nur zur Erinnerung, heute Abend die erste Richtung, ne, der Markt ist quasi dadurch, dass es sehr algorithmengetrieben ist, also automatisierter Handel oftmals ist, Market Maker sind sowieso automatisiert, bis auf Retailer handeln auch alle Großen im Grunde genommen, da sitzt keiner mehr und drückt Buy und Sell, sondern das sind dann Trading-Programme sozusagen, da ist dann oftmals die erste Richtung, also der erste Ausschlag ist oftmals der falsche und wie am Montag angesprochen, ein bisschen immer im Blick haben, Bitcoin-Kurs alleine gucken, klar, S&P 500 gucken, aber wichtig, schaut auf den US-Dollar, also DXY und sowie die Yields, also die Verzinsung der Staatsanleihen, denn dort, um es mal einfach zu sagen, da kann am wenigsten, so nenne ich das immer, kann am wenigsten geschummelt werden, könnte man mal so sagen, weil das sind enorm liquide Märkte und da braucht es auch mehr als $7.50, um da irgendwas zu bewegen, weil das einfach die größten Märkte sind. Da sieht man oftmals eher so die Tendenz, wo es vielleicht hingehen könnte. Das einmal dazu. Ich wollte dazu aber noch mal ganz kurz einen Blick auf die Heatmap. Ihr seht es schon, als ich die gerade angeklickt hatte, standen wir hier noch bei ungefähr 74. Leider ist die CoinGlass Heatmap nicht so, dass sie das live immer mit aufgreift. Man muss dann immer einmal analysieren. Also entschuldigt, wenn wir jetzt hier kurz eine Sekunde warten müssen, weil leider ist die Seite auch nicht die schnellste. Da schauen wir einfach mal, wo die Liquidität, die Johannes angesprochen hatte, wo wir dann im Endeffekt auch reinlaufen können. Und ihr seht es jetzt schon. Wir hatten auf der Unterseite unterhalb dieses Tiefs von gestern Nachmittag bei 73,4, 73,3 hatten wir sehr viel Liquidität liegen. Immer je heller diese Linien hier sind, desto mehr Liquidität liegt da. Jetzt haben wir hier schon mal so reingehauen. Jetzt haben wir im Grunde einen Großteil dieser Unterseitenliquidität, dieser direkt sehr engen, abgeleitet aus dieser Seitwärtsrange, jetzt erstmal im Grunde pulverisiert und abgegriffen. Wir sehen aber auf der Unterseite im Grunde genommen runter bis 70, ich sag vor allen Dingen 70,5, ist immer interessant. Ihr seht bei 70,5 diese dicke leuchtende Linie hier wieder und das deckt sich, wenn wir auch gleich in den Charts übergehen, so ein bisschen mit den Marken, die für mich dann im Endeffekt relevant werden. Auf der Oberseite, um das zu komplettieren, seht ihr es, nehmen wir diese 75er Bereich raus, haben wir im Grunde genommen erstmal ein bisschen Platz, so in Richtung ja 77 grob, knapp 77, vielleicht sogar 78 wäre dann potenziell, sag ich mal, möglich, was wenn wir rein liquiditätsdriven schauen würden.
Ja, jetzt hat ein Einbäcker7 hier im Chat geschrieben, Öl zieht auch viel Geld an sich aktuell, Öl kurz auf 95,3, als BTC und Gold gefallen sind. Ich habe gerade nochmal so ein bisschen den Feed gecheckt. Also es gab wohl einen neuen Angriff von Israel auf Energieinfrastruktur in der Straße von Hormuz beziehungsweise im Iran. Also diese geopolitische Konfliktsituation, die spielt natürlich immer wieder eine Rolle. Sobald es da neue Eskalationen gibt, reagiert der Kurs zusätzlich. Weiß jetzt nicht, ob das der Auslöser für diesen kleinen Dampfer oder ob das eher technischer Natur war. Aber du hast es gerade schon angesagt, Charts, wir haben eine Menge Coin-Wünsche. Wir können da ja mal reinspringen. Wir fangen mit Bitcoin an. Aber auf dem Zettel habe ich unter anderem auch noch Sui, Tron, natürlich die ein oder andere DeFi-Geschichte mit Pendle Sky. Und jemand hatte sich noch PaxG gewünscht. Also ist ja im Prinzip Gold. Ich weiß gar nicht, ob es Sinn macht, das jetzt nochmal separat zu charten, wenn wir am Montag ja uns auch ein bisschen Gold und Bitcoin-Gold-Verhältnis angeguckt haben. Aber ich übergebe jetzt erstmal an dich, Stefan.
Liebe Traderinnen und Trader, genau die, die durch Coins scrollen wie durch Reels, die den Markt nicht nur lesen, sondern fühlen und die glauben, dass Auswahl keine Grenzen haben sollte. Erst recht nicht beim Traden. Dein Krypto verdient mehr. Denn mit Bitvavo sind über 400 Coins bereit, wenn du es bist. Jetzt App laden und noch heute mit Krypto durchstarten. Über 2 Millionen Trader sind schon dabei. Bitvavo. Kryptowährungen sind volatil und riskant. Investitionen können zum Verlust des gesamten investierten Betrags führen.
Ja, wir gucken mal direkt rein. Ihr seht es schon gerade, das ist die aktuelle hier Kerze. Ich habe im 4-Stunden-Chart. Warum habe ich den 4-Stunden-Chart als erstes offen? Ihr wisst, ne, aus dem Tageschart, ihr kennt oder auch die meine Kursanalysen lesen, deswegen sage ich immer, holt euch das BTC Echo Plus Abo, da sind diese Marken ja genau drin. Und ich habe im Endeffekt angefangen, Short-Positionen, habe ich auch gesagt, bei uns 74, dann war eine Vergrößerung bei 75 hier oben, weil ich wusste, das muss erstmal per Tagesschlusskurs wirklich rausgenommen werden, damit wir hier auch wirklich weiterlaufen. Weil nur weil wir rausspiken, mal kurzfristig im 5-Minuten-Chart, heißt das nun mal noch überhaupt nichts. Jetzt sehen wir einmal hier auf Tagesbasis. Wir sind jetzt zurückgelaufen. Wir testen gerade die 50-Tage-Linie von oben. Deswegen auch dieser Bereich 73, 72,9, 72,8 hier gerade wichtig. Da probiert er sich zu stabilisieren. Gehen wir jetzt hier rein, sehen wir das erste und da muss man so ein bisschen vorsichtig jetzt sein. Wir wissen, ne, diese Marke, die ich gerade genannt habe, es bleibt ja hier gleiches Level. Wir haben in dem Anstieg ausgehend von 68 am Montag hoch dann bis zu diesen in der Spitze, von Montag auf Dienstag früh diesen Bereich um 76, haben wir konsequent die EMA 20 auf im 4-Stunden-Chart, haben wir konsequent im Grunde genommen hier als Boden genutzt und die drohen wir jetzt zu brechen. Das wäre so das erste schon mal, okay, dieser Trend, den wir jetzt hier gesehen haben, der könnte jetzt erstmal kurzfristig beendet sein, gerade wenn wir per 4-Stunden-Schlusskurs, das wäre dann 13 Uhr, 17 Uhr in was, 3 Stunden, sollten wir dann darunter schließen, dann wäre das so das erste kleine auf der Habenseite der Bären, muss man mal so sagen. Wenn wir jetzt sehen, wir sollten unter der Prämisse, wir geben diesen Bereich um 73 auf, sehe ich als nächstes irgendwie diese Möglichkeit, dass wir so im Bereich 72,2 anlaufen. Den sieht man insbesondere schön, wenn man in den Tageschart geht. Da sieht man, dass der hier, also quasi warum der eine gewisse Relevanz hat, da kommt zum einen die EMA 200 im Stundenchart angeflogen. Und dann sieht man auch, wieso der Bereich, ich habe tatsächlich auch einen Alarm da drauf liegen, dass hier im Grunde genommen diese Zone hier war so ein bisschen, wir sind rangelaufen, ausgebrochen, retesten, dann ging es weiter. Und im Grunde genommen, das, was dann nach dem Ausbruch retestet wird, ist oftmals durchaus relevant. Sprich, diese Zone grob 72 und ein paar zerquetschte, Pi mal Daumen, 0,1, 0,2% irrelevant für Bitcoin. Wenn man nicht gerade mit einem Tausenderhebel agieren würde, kann man das durchaus, diese paar 0,2% dann da an Toleranz mal irgendwie als sekundär relevant erachten, sagen wir es mal so. Für mich wichtig, geben wir diese, ne, geben wir die 73 auf, sollten wir auch diese grobe Zone um 72 zurück durchfallen, dann sehe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit, und das deckt sich mit der Heatmap, die wir vorhin hatten, diese Zone um 70,5. Die 70,5 ist einfach in der Vergangenheit immer wieder relevant gewesen. Und die war, das sieht man insbesondere auf Tageschart noch stärker. Wir sehen es aber vor allen Dingen, dass die hier zuletzt am Samstag, 14. März, also quasi letztes Wochenende, hat die immer wieder gehalten, nachdem die davor in der Vorwoche mehrfach Resist war. Dann wurde sie durchbrochen, dann hat sie gehalten und dann ging es weiter. Wäre möglich, dass wir gerade, weil das am Wochenende einige dann hier auch Longs aufgemacht hatten, im Endeffekt wir die schön mal einmal alle abholen, weshalb da auch diese erhöhte sozusagen, das erhöhte Volumen in der Heatmap zu sehen ist und eine potenziell erhöhte Gefahr, dass dort viel liquidiert wird. Das sind für mich so die Marken, wo ich jetzt aktuell drauf schauen würde. Bringt nicht zu sagen, fallen wir da durch, ist die 69, das wisst ihr aber, sage ich seit Wochen, die Linie im Sand, die dürfen die Bullen einfach nicht mehr aufgeben, weil sonst haben wir ein Problem, dass das Ganze hier im Endeffekt einfach gesagt ein Fehlausbruch auf der Oberseite werden könnte. Und das wäre dann mal gar nicht so schön, weil das würde logischerweise die Gefahr erhöhen, dass wir dann im Endeffekt doch wieder zur Trendkanal oder beziehungsweise zur Unterseite dieser Zone, die wir ja in den Vorwochen hatten, wieder hinlaufen. Ne? Also im Grunde genommen dieser ganze Bereich hier, dass wir den wieder dann hier durchfallen und dann könnte sehr schnell der Bereich irgendwo gern 65 wieder angelaufen werden. Das nur mal so der Vollständigkeit halber. Auf der Oberseite, ne? Wir brauchen definitiv einen Ausbruch über, ihr seht es schon, die 74,5. Diese 74,5, da waren wir hier kurz durch und dann war sie hier nochmal, das hat mich auch dann bestärkt, tatsächlich gestern meine, die Shorts einfach drin zu lassen, weil wir per 4-Stunden-Kurs angeschlagen. Wir kamen hier einfach nicht weiter. Und dieses Level ist ein Level, deswegen ist es immer so, einfach will ich nicht sagen, aber das ist ein Level ganz banal abgeleitet von diesen Tiefs vom April 25. Und die haben wir bislang nicht nachhaltig recovered, also nicht nachhaltig rausgenommen. Das ist das Problem. Erst wenn wir die rausnehmen, dann haben wir eine Chance, hier durchzugehen. Und wenn wir per Tagesschlusskurs das 23er, das ist immer so das Minimum Retracement von einer Erholungsbewegung, wenn wir das rausnehmen, haben wir eine Chance in Richtung, ja, 76,8 habe ich hier markiert. Das deckt sich aber grob wieder mit dieser 77, die wir auch gerade bei der Heatmap auf der Oberseite gesehen haben als nächstes Liquidity Cluster. Nehmen wir auch die raus für den positivsten Fall. Herr Paul ist sehr dovish. Auf einmal, wir kriegen eine Leitzinssenkung. Wobei ich tatsächlich glaube, eine Leitzinssenkung, wo alle denken, oh, jetzt senkt er die Leitzinssenkung. Man muss immer überlegen, warum er sie senkt. Wenn er das auf einmal macht, könnte der Markt genauso gut sagen, in der Erstreaktion geht es einmal hoch und dann überlegen sie, hör mal, wenn der jetzt senkt, obwohl er eigentlich keiner damit gerechnet hat, das könnte ja bedeuten, es sieht wirklich schlecht aus um die USA, wenn er so ran muss, also ist da irgendwas im Argen und auf einmal gehen alle über Nacht dann auf einmal in Deckung und sagen, nee, das gefällt mir ja so überhaupt nicht, damit habe ich ja so gar nicht gerechnet, also irgendwie haben wir vielleicht wirklich ein Problem im Finanzsystem und dann wird auf einmal selbst eine Zinssenkung wieder abverkauft, ne? Also insofern so einfach ist dieses mit gesenkt, ja, nein, dann doch nicht.
Ja, wie gesagt, entscheiden vielmehr die Nuancen in der PM. Ich glaube, es war Michael Burry, der mal gesagt hat, die Fed bringt eigentlich nur das Wasser, wenn die Hütte auch brennt. Also das, was du gerade beschrieben hast, von wegen, wenn die dann die Zinsen überraschend senken, dann ist es eigentlich eher ein Warnsignal als was Positives. Das heißt, was wir eigentlich wollen, ist, dass wenn Powell langfristig, perspektivisch, mittelfristig, langfristig, wie auch immer, signalisiert, hey, wir wollen vielleicht die Leitzinsen senken. Ich persönlich glaube, er macht nichts, bevor er dann in 2 Monaten das Amt verlässt. Und alles andere wird dann der gute Kevin Warsh, war es, glaube ich, entscheiden müssen. Genau, ich würde sagen, wir verschwenden keine Zeit. Wir gehen einmal in die Kursanalysen. Wir haben ein paar Altcoins drin, Stefan. Sui wurde sich hier gewünscht, weil wir das ja letztens auch gesagt haben, dass der Chat immer dasselbe sehen möchte und das auch belächelt würde. Also los, Sui, schreibt ein Nutzer. Können wir uns auf jeden Fall auch mal anschauen. Dann noch vielleicht einen von den beiden DeFi-Coins, Pendle Sky und Tron, finde ich auch interessant. Ich habe neulich gesehen, Tron hat extrem nachgelassen beim Stablecoin-Market-Share. Also früher war das ja so ein bisschen 50-50-Split, Ethereum, Tron.
Ja, es ist Solana gegangen. Ne?
Viel zu Solana, aber auch diese ganzen neuen Stable-Chains haben Tron sicherlich auch irgendwie Marktanteile weggefressen und passend dazu dann korrelierend der Negativtrend im Kurs. Das zeigt auch so ein bisschen, das war Trons Use-Case und ohne den könnte es ein bisschen mau sein. Aber ich übergebe an dich. Sui, ja bitte, wird geschrieben. Also scheint heiß zu sein.
Ja, ihr seht Sui schon mal einfach. Ich habe es jetzt mal kurz aus dem 4-Stunden-Chart, um einfach mal zu sehen. Das hier ist grob die Range. Wie gesagt, man nimmt immer eigentlich die ersten Hochs und Tiefs, die definieren die Range. Ne? Gerade wenn ich auch hier vorher noch so ein Spike-Tief habe, ist das für mich die Range. Man kann natürlich sagen, ich lege jetzt ganz unten und ganz oben an. Das hier ist per Definition jetzt erstmal die Deviation, also so gesehen ein Fehlausbruch. Und man konnte auch schon sehen, bei Sui jetzt der Ausbruch, also quasi am Mittwoch haben wir den Ausbruch versucht, Mittwoch in der Früh sozusagen, Deutschland früh am Morgen. Und dann haben wir einen Retest hier gemacht und dann haben sie es nochmal versucht. Und da sah man dann schon, nicht, dass ich das gesehen habe, man muss wirklich dann aktiv Coins tracken. Aber ihr seht es, RSI, ganz normaler RSI, kann sich jeder von euch einblenden lassen. Was sehen wir? Wir sehen erstmal schon, dass beim zweiten Ausbruch, also quasi beim Retest und dann zweiten Versuch hier im Endeffekt einen Trend, quasi eine Folgebewegung zu initiieren, sehen wir schon, die Trendstärke nimmt doch deutlich ab. Was passiert? Wir drehen um, abverkaufen, fallen jetzt zurück und sind jetzt im Grunde genommen tatsächlich an der ersten, und ich nehme mal gerade das Braune hier raus, damit man es besser sieht, an der ersten wichtigen Schwelle angelangt, nämlich die Zone rund um die EMA 200 im 4-Stunden-Chart, so rum, die EMA 50 im 4-Stunden-Chart, die im Grunde genommen geben jetzt gerade Double Support. Der Bereich war ja auch, wenn ich das jetzt hier mal so weiterziehe, seht ihr hier am Hoch, da am Hoch, durchaus wichtig. Bedeutet diese Zone, $1 kann man sich auch merken, ist wichtige psychologische Marke, die muss eigentlich halten, denn hält die nicht, dann haben wir sehr schnell Minimum, sage ich, in der Bereich 95 Cent irgendwo zurück. Und dann hätten wir tatsächlich, und das ist, ihr könnt das wie gesagt auch eigentlich, was heißt nicht, ich könnte das nicht, also ich könnte das schon selber, aber ich würde im Endeffekt tatsächlich dann einfach so gehen, dass ich mir grob angucke, wo alignen die Levels? Also im Grunde genommen, ne, was sind potenzielle Retracement-Marken? Und Retracement-Marken, wo sonst nichts ist, die sind für mich nicht so wichtig. Für mich sind Retracement-Marken immer wichtig, die mit horizontalen Levels zusammenfallen. Würde in diesem Fall bedeuten, das 61er war im Endeffekt das Ausbruchslevel, als wir hier seitwärts gelaufen sind, dann gingen wir in Norden, Ausbruch und dann im Grunde genommen fing die Trendbewegung los. Bedeutet der Bereich 92 Cent, insbesondere aber, und das ist für mich eigentlich das Knisus-Knaxus-Level hier, das 78er in Form von des letzten Tiefs bei 87 Cent. Das wäre Worst Case, sollten wir im Grunde genommen, ne, Bitcoin fällt in die Range wirklich zurück, alle machen einen Diver, wäre das eine Marke, wo wir zurückfallen sollten. Sollten wir hingegen, ist das jetzt nur das Washout-Tief bei Bitcoin sozusagen, ne? Also wir machen jetzt einmal den Move in Richtung Liquidity-Grab auf der Unterseite, holen uns das ab, um dann im Endeffekt doch weiter gen Norden auszubrechen oder eine Trendfolge in Richtung Norden zu starten, dann würde ich mal ganz einfach sagen, ups, mal ganz kurz weg hier, einmal, weil der Chart komplett frisch ist, wäre für mich diese Zone um, ihr seht es, das horizontale Level, deswegen sind wir da auch gebremst, nächstes Level irgendwo 1,15, 1,16 wichtig, das wäre quasi das unmittelbar kurzfristige Ziel, weil wir hier sehen, hier haben wir auch, nicht immer wundern, wenn ich teilweise Begriffe nutze, aber hier liegt ein Orderblock, den sieht man, bam, 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 3 Tage und dann im Endeffekt ging es gen Süden, das ist der erste relevante Orderblock. Wir sind übrigens auch bei Sui an der EMA 50 im Tageschart hier erstmal gescheitert. Insofern da, wo ja quasi insbesondere Ethereum und ein paar schon wieder drüber waren, ist Sui jetzt erstmal gescheitert. Richtig freischwimmen dürfen wir uns erst, wenn wir diesen Orderblock rausnehmen, sprich die 1,15 rausnehmen, dann sehe ich eine Chance, dieser Support, versucht und dann hier durchgebrochen, würde bedeuten, irgendwo der Bereich 1,34 bis 1,40 wäre so dann das erste relevante Kursziel für Sui auf der Oberseite.
Alright. Wir haben noch Pendle, Sky, Tron, Casper wurde sich gewünscht, aber ich glaube, zu Casper kommt heute was auf der Seite.
Ja. Entscheid du. Ich kann mir nicht alle gleichzeitig merken.
Ich bin ja ein kleiner DeFi-Fan. Ich würde sagen Sky. Du willst. Fände ich cool. Jetzt hast du schon Pendle getippt, aber kann auch beide machen.
Gerade an,
wir haben noch 4,5 Minuten.
Okay, ich beeile mich ganz schnell. Machen wir ganz schnell. Pendle, ich mag tatsächlich Pendle sogar selber, muss ich dazu sagen. Und man würde auch denken, dass sie womöglich einer der Profiteure von dieser regulatorischen Anpassung jetzt der SEC sind. Die unmittelbare Reaktion ist erstmal ausgeblieben. Ihr seht es, weiterhin in der Range. Vorteil ist, wir bauen höhere Tiefs. Höheres Tief. Wir haben hier horizontales Niveau, was nicht rausgenommen wird. was sich auch wiederum auf der Oberseite immer findet. Da seht ihr, wie leicht die geschaltet die teilweise laufen. Wir brauchen auf der Unterseite, optimalerweise fallen wir nicht unter 1,28 zurück, das wäre dann die EMA 20. Spätestens aber, und da sehe ich im Grunde genommen ein Problem, wenn wir im Endeffekt den Bereich 1,25 wieder aufgeben, dann könnten wir sehr schnell in den Bereich unter 1,20 um die 1,20 zurückfallen. Also insofern 1,25 merken auf der Unterseite. Oberseite nachhaltiger Ausbruch über die Zone 1,40, also quasi das Vortageshoch, dann meiner Meinung nach eigentlich gut 1,45, kann man alles sagen, richtig relevantes Level, auch wenn wir uns mehr erholen sollten, dürfte diese Zone grob 1,68 bis 1,75 so grob sein. Das ist irgendwo ein Bereich, wo ich sagen würde, das wäre vorstellbar, ohne dass man jetzt direkt Moonboy ist und irgendwas erzählt. Ich gucke mal gerade, was hier sonst so an Leveln liegt. Ich muss das einmal reversen, so. Zack, da seht ihr kurzfristig und das deckt sich auch, diese 1,71 wäre nämlich das 50er der letzten Bewegung mit maximal irgendwie 1,87, das wäre quasi die Abrisskante von diesem, bevor es dann wirklich hart gen Süden ging. Also im Grunde genommen der Bereich 1,70 und der Bereich knapp ja, 1,85, 1,90 sind so zwei Marken, die man definitiv ableiten könnte, sollten wir diese Bodenbildungsphase endlich bullisch verlassen.
Yes, wir können auch Sky skippen, wenn du willst und Pepe machen, der kam nochmal mit rein. Pepe hattest du ja, glaube ich, laut Montag auch selbst irgendwie noch ein Portfolio, aber ja, du hast ihn schon auf. Sehr gut.
Ja, da sieht man wieder die Problematik mit, als wir meinten, Meme-Coins, wie nachhaltig ist das Ganze, ne? Montag, zack, 50-Tage-Linie, Supertrend angelaufen und wieder zack, immer ein höheres Tief. Wir stehen jetzt übrigens genau in der 20-Tage-Linie. Für mich ist ein Rückfall in den Bereich 344, die Nullen, die zähle ich jetzt nicht alle auf, müsst ihr selber sehen. Das ist eine Marke, wo wir eigentlich spätestens einen Abpaller brauchen. Rausnehmen, wie gesagt, 50-Tage-Linie nachhaltig rausnehmen, Supertrend nachhaltig rausnehmen, dann hätten wir eine Chance, irgendwo in dem Bereich um ja, 480, 500 zu laufen, diese Zone hier oben. Viel mehr sehe ich kurzfristig da auch nicht. Ne? Also das ist einfach wieder abgeleitet. Aus diesem Bereich, hier war er Resist, da war er Support, hier war er wieder Resist, bedeutet, das wäre die Zone, wo wir denn reinlaufen sollten, weil ich jetzt hier so schnell war. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich deinen Sky noch abgreifen kann. Skycoin ist doch richtig, oder?
Nee, der Skycoin nicht. Klingt nicht richtig. Dort ist gerade SSKY, da Sky US Dollar bei Coinbase sollte, denke ich, reichen. Okay, aber doch, Chart sieht ja nicht aus.
Verhältnismäßig gut gehalten. Ja, leider ist der Chart so abgehackt. Ne? Das nervt einfach immer tierisch, wenn der Chart, dadurch, dass von Umbenennung von Maker auf Sky fehlt uns jetzt im Endeffekt quasi eine Menge an Chart. Finde ich immer sehr unglücklich, sowas. Aber du siehst schon, wo sind wir erstmal gestoppt? Gestoppt sind wir erstmal an diesem letzten Hochs, die ja vorher hier zwischenzeitlich auch mal Support waren. Und im Endeffekt aber hier vor allen Dingen gezeigt haben im September und dann nochmal im Ende September, hier ist Resist, hier sind wir reingelaufen, erstmal zurückgefallen. Immerhin, wir handeln oberhalb der 50er ganz deutlich, die trenden schon wieder. 20er ist jetzt aktuell das Supportniveau, was gehalten werden muss. Einfach aus horizontalem Level abgeleitet zusätzlich mit der 50er. Wir wollen eigentlich nicht, dass die, 7 Cent grob nicht unterschritten werden. Weil wenn die 7 Cent unterschritten wird, hast du noch die 200er, aber die ist aufgrund der, weil die erst so kurz da ist, ist die noch nicht wirklich, quasi zählt die noch nicht, um es mal so zu sagen. Wäre dann tatsächlich vorstellbar, dass wir ja unter 70 wären 65 und dann insbesondere aber für mich, und das so ist es für mich echt auch immer am einfachsten, gerade wenn man viele Sachen chartet, für mich selber jetzt auch, dass ich einfach gucke, hier hat es quasi mehrere Tage gehalten. Wir hatten zwar immer Wicks, aber per Tagesschlusskurs haben wir den halt gehalten, der Bereich grob 63 Cent, kommen wir hierhin zurück, würde ich gucken, bauen wir hier einen Boden aus, quasi gleiche Höhe im Boden, dass wir kein tieferes Tief machen und dann im Endeffekt gucken, ob wir hier im Endeffekt einen Boden finden. Ausbruchslevel, Johannes, für dich, wir müssen 83 Cent rausnehmen. Dann hätten wir kurzfristig Chance in Richtung 90 und dann der Knackschuss dürfte sicherlich 96 Cent sein. Da müssten wir per Mehrtagesschluss rausgehen. Ansonsten kommen wir da vermutlich nicht wirklich rüber, um, ich gucke mal ganz kurz, nur die Dings werden, sollten wir diese, ne, drei und diesen knappen Dollar tatsächlich perspektivisch rausnehmen, das ist ja ein Dollar, sage ich schon, 9,9 Cent, also 10 Cent, dann wären wir 11,5, richtig maximales Kursziel für mich, für Sky, bis auf weiteres wären 13,5 Cent, aber das wären jetzt nochmal fast 50% Kursaufschlag, also insofern weiß ich nicht, ob das wir wirklich so zeitnah sehen.
Alright, das war's dann auch für heute. Für mehr haben wir keine Zeit. Die After Hour findet aber im BTC Echo Telegram Chat statt. @BTC Echo Chat, alles klein. Hier könnt ihr euch mit Stefan, mir und der Community weiter austauschen, aktuelle Trends und Trades besprechen oder eure anderen brennenden Fragen zu allen kryptobezogenen Themen stellen. Die Community hilft da auch gerne weiter. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Ansonsten, vielen Dank fürs Einschalten. Wir wünschen eine gute Restwoche. Wir hoffen, dass ja, die Woche versöhnlich endet, ob dem, was wir heute Abend von Herrn Powell bekommen, ob das jetzt übertrieben ist oder nicht oder zu viel gehypt wird oder nicht, werden wir dann sehen. Und alles Weitere besprechen wir dann sicherlich im Montags-Invest. Vielen Dank auch nochmal an dich, Stefan, für deine Analysen heute. Und ich würde sagen, damit sind wir over and out.
Richtig. Dann, ich würde mal sagen, bis Montag und denk dran, ab 19 Uhr, 19.30 Uhr spätestens wird es heute volatil. Also insofern nicht zu großen Hebel rausholen. Und ansonsten bis Montag, ihr Lieben.